Deutschlandfunk Kultur. Lyriksommer.
Im Sommer 1819 erschien Goethes Westöstlicher Divan. Den Anstoß dazu hatte die Lektüre des Divan von Hafiz, das lyrische Werk des größten persischen Dichters, gegeben. Damit begann Goethes geistiger Aufbruch in den Orient, sein dichterischer Brückenschlag zwischen West und Ost. Goethe war überzeugt davon, dass sich unterschiedliche Kulturen über Grenzen hinweg begegnen und verstehen können. Poetischer Brückenschlag zwischen den Welten, Goethes Westöstlicher Divan. Wir wiederholen eine Sendung aus dem Jahr 2019, als Astrid Nettling zum 200. Erscheinen Westöstliche Divanfreunde zusammengebracht hat.
Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern. Flüchte du im reinen Osten, Patriarchenluft zu kosten. Unter Lieben trinken, singen, soll dich Chisas Quell verjüngen.
Man muss sich ja auch mal diese Zeiten vorstellen, ja. Also Goethe, in dem Fall die nachnapoleonische Zeit, also auch so eine Art Restaurationszeit, Enge der Verhältnisse, auch politische Verhältnisse.
Will mich unter Hirten mischen, an Oasen mich erfrischen, wenn mit Karawanen wandle, Schal, Kaffee und Moschus handle. Jeden Pfad will ich betreten, von den Wüsten zu den Städten.
Goethe ist ja in diesem zunehmend deutsch-nationalen Deutschland der Befreiungskriege etwas vereinsamt. Und er spürt mit der Romantik auch eine neue Epoche aufsteigen, in der er wohl nicht mehr federführend sein wird.
Will in Bädern und in Schenken, heilge Hafiz, dein Gedenken. Wenn den Schleier Liebchen lüftet, schüttelnd Ambralocken düftet. Ja, des Dichters Liebesflüstern mache selbst die Huris lüstern. Wolltet ihr ihm dies beneiden oder etwa gar verleiden, wisset nur, dass Dichterworte um des Paradieses Pforte immer leise klopfend schweben, sich erbittend ewiges Leben.
Im August 1819 erscheint die erste Ausgabe des Westöstlichen Divans von Johann Wolfgang von Goethe. Divan. Ursprünglich das persische Wort für eine Ratsversammlung, wurde Divan in islamischer Zeit der Name für eine Gedichtsammlung. Mit seiner Divan-Dichtung macht Goethe die Bezeichnung auch hierzulande geläufig. 200 Jahre westöstlicher Divan. Anlass für Divan-Freunde aus dem Westen und dem Osten, sich zu einem Gespräch über Goethes Divan zu versammeln. Anne Bohnenkamp, Literaturwissenschaftlerin und Direktorin des Goethehauses in Frankfurt. Safa Şenocak, in der Türkei geborener und in Berlin lebender Schriftsteller, Dichter und Essayist. Stefan Weidner, Islamwissenschaftler, Autor und Übersetzer, wohnhaft in Köln. Mahmud Falaki, im Iran geborener und in Hamburg lebender Schriftsteller und Dichter. Ali Ghazanfari, in Teheran lebender Schriftsteller, Dichter und Hafiz-Übersetzer. Schließlich heißt es bereits im westöstlichen Divan:
Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen.
Ja, tatsächlich habe ich den Divan kennengelernt zu einer Zeit, als mir gar nicht klar war, dass das der westöstliche Divan ist. Einerseits standen Sprüche aus dem westlichen Divan an den Landkarten, an den Wänden meines Kinderzimmers. Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Und dann hatte mein Vater die Angewohnheit, statt eines Tischgebets Gedichte vorzulesen. Und damit bin ich groß geworden.
Anne Bohnenkamp.
Der Divan aber fiel mir ganz zufällig in die Hände. Und zwar in Istanbul auf einem Bummel durch den schönen alten Antiquariatshof der Stadt, Sahaflar genannt. Und dort sah ich eines Tages, ich muss 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein, ein sehr schön eingebundenes altes Buch mit dem Titel Goethes Übersetzungen und Bearbeitungen fremder Dichtungen, gedruckt in Leipzig im Jahr 1912. Ich habe da drin geblättert und stieß darin auf den westöstlichen Divan tatsächlich.
Safa Şenucak.
Ich habe vereinzelte Gedichte vorher verschiedentlich gelesen, ohne dass mir klar war, dass es jetzt ein Teil des westöstlichen Divans ist. Und ich habe mich eigentlich erst dann intensiver damit beschäftigt, also als ich schon länger Islamwissenschaften studiert hatte und der westöstliche Divan immer so eine Referenz war für ein freundliches Auskommen der Kulturen, für Kulturaustausch, für Übersetzung von Literatur. Das war dann der Moment, wo ich mich dann auch mal näher damit beschäftigt habe.
Stefan Weidner.
Man lebt mit Hafez im Iran. Als ich also damals die Übersetzung von westöstlichen Divan gelesen habe, hat mich interessiert, weil überhaupt ein großer deutscher Dichter über Hafez etwas geschrieben hat. Aber als ich hier in Deutschland Germanistik studierte, habe ich richtig Divan kennengelernt, dass ich meine Promotion über Goethe und Hafez geschrieben
habe. Mahmud Falaki.
Mit 18 konnte ich Hafez fast auswendig. Als ich hörte damals, dass so ein Divan geschrieben ist, habe ich mir das Buch besorgt. Dann fand ich diese Verbindung so schön, dass ich immer bei meinen Reden im Iran, wenn die Literaten zusammentreffen in Tabriz, in Esfahan, über diese Verbindung von Goethe und Hafez gesprochen habe, was den Leuten nicht so bekannt war. Und sie fühlten sich so geehrt, dass der große Dichter Hafez bei Goethe dieses Gefühl erweckt hat.
Ali Ghazanfari.
Und mag die ganze Welt versinken, Hafez. Mit dir allein will ich wetteifern. Lust und Pein sei uns, den Zwillingen, gemein. Wie du zu lieben und zu trinken, das soll mein Stolz, mein Leben sein.
Sommer 1814. Im Alter von 65 Jahren liest Goethe zum ersten Mal die vollständige Übersetzung der Gedichte von Hafez. Liest den gesamten Divan dieses wohl bedeutendsten persischen Dichters. Sein Verleger Johann Friedrich Kotter hatte ihm die Hafez-Übersetzung des österreichischen Diplomaten und Orientalisten Josef von Hammer-Purgstall geschenkt.
Hafez, ich musste mich dagegen produktiv verhalten, weil ich sonst vor der mächtigen Erscheinung nicht hätte bestehen können. Alles, was dem Stoff und dem Sinne nach bei mir Ähnliches verwahrt und gehegt worden, tat sich hervor. Und dies mit umso mehr Heftigkeit, als ich höchst nötig fühlte, mich aus der wirklichen Welt in eine ideelle zu flüchten.
Einige Wochen später bricht Goethe von Weimar zu einer Bäderreise in die Rhein-Main-Gegend auf. Zugleich ist dies der Beginn seines geistigen Aufbruchs in den Orient. Der Beginn seiner imaginären Morgenlandfahrt.
Die Rosen blühen vollkommen. Die Nachtigallen singen, wie man nur wünscht. Und so ist es keine Kunst, sich nach Schiras zu versetzen. Ich habe mich gleich in Gesellschaft der persischen Dichter begeben. Schiras als den poetischen Mittelpunkt habe ich mir zum Aufenthalte gewählt.
Das Motiv des Reisens ist ja für den westöstlichen Divan tatsächlich konstitutiv. Der Austausch zwischen Kulturen bewegt Goethe im Grunde sein ganzes Leben lang. Und der westöstliche Divan mit diesem Reisekonzept ist ein ganz wichtiger Schritt auf dem langen Weg zu Goethes Idee einer Weltliteratur, die ja auch so etwas ist wie eine mentale Reise, eine Begegnung zwischen Menschen aus unterschiedlichen Weltgegenden. Zwischen Menschen, die bereit sind, sich auf den Weg zu machen, unterwegs zu sein.
Wer das Dichten will verstehen, muss ins Land der Dichtung gehen. Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen. Er im Orient sich freue, dass das Alte sein das Neue.
Unterwegs auf seiner imaginären Reise in den Orient begleitet ihn Hafez als sein Zwilling und sein Gewehrsmann bei seinem poetischen Brückenschlag zwischen Orient und Okzident.
Es sind ja viele Motive aufgenommen, auch von der klassischen persischen Dichtung. Dichter, die frei geatmet haben, die das Vermelnde, Bigotte verspottet haben, die aber gleichzeitig wirklich Menschenkundler waren. Das hat, glaube ich, Goethe schon sehr angeregt und angezogen. Und schließlich ist die Dichterfigur des Hafis der Vorsprecher, ja, der Vorbeter seines Divans. Dieser ist alles andere als fremd. Er fühlt sich dem weisen Lebemann Hafis sehr nah. Er ist ein schwebender, freier Geist zwischen Ideen, Religionen, Gemütszuständen.
Fast 5 Jahrhunderte liegen zwischen Goethe und Hafis. Liegen zwischen dem 1325 in Schiras geborenen persischen Dichter und dem deutschen Dichter, der dem 18. bzw. 19. Jahrhundert angehört.
Goethe war richtig gegen Heuchelei, das wissen wir alle. Genau das macht Hafis, und zwar hundertprozentig genau. Hafis sagt zum Beispiel, Dur scho az barami zahed o bihude magui. Man na anam ke diger gush be tarzir kunam. Geh weg von mir, du Eremit, und rede keinen Unsinn. Ich möchte nie mehr diesen Betrug und diese Tücke hören. Oder irgendwo anders, Mechor ke sheikho zahed o mufti o muhtaseb, chon nik bengeri hame tazvir mikunand. Trinke Wein, denn wenn du genau hinschaust, der Scheich, der Eremit, der Mufti und der Richter üben Tücken aus. Ein Freigeistlicher, der alles sagt, das ist diese Verbindung, die zustande gekommen ist bei Goethe.
Hafis kritischer Ton gegen alle Orthodoxie und seine Frechheit, kann man sagen, gegen weltliche Herrschaften, seine Heresie, begeisterte Goethe, weil Goethe war in einer Lage, in der er sich selbst auch in solcher Situation fand, weil viele waren gegen ihn, so er in seinem Land sich fremd fühlte. Und er wollte auch seine Stimme uneingeschränkt gegen übermächtigen Zeitgeist hören lassen.
Und da hat Goethe den Eindruck gehabt, dass er in Hafis einen Geistesverwandten gefunden hat, der über diesen doch großen Abstand nicht nur der Kulturen, sondern ja auch der Zeiten hinweg eine vergleichbare Erfahrung macht und eine vergleichbare Einstellung vertritt. Und die hat viel damit zu tun, dass der Dichter ja eine ganz besondere Freiheit für sich in Anspruch nimmt.
Hafis Dichterzüge, sie bezeichnen ausgemachte Wahrheit, unauslöschlich. Aber hier und da auch Kleinigkeiten außerhalb der Grenze des Gesetzes.
Das ist eine ganz großartige Figur, finde ich, die eigentlich auch so etwas Individuelles in sich trägt. Ja? Weil man ja oft im Orient so eine Individualfeindlichkeit zugeschrieben hat von Anfang an.
Solche Heilige wünscht sich der Dichter. Denn gerade jene Kleinigkeiten außerhalb der Grenze des Gesetzes sind das Erbteil, wo er übermütig, selbst im Kummer lustig, sich bewegt.
In kürzester Zeit gewinnt der westöstliche Divan an Umfang.
Wiesbaden, 29. August. Die Gedichte an Hafis sind auf 30 angewachsen.
Ende Oktober 1814 kehrt Goethe von seiner Bäderreise nach Weimar zurück. In Frankfurt hatte er die junge Gattin des Bankiers Johann Jakob von Willemer kennengelernt, Marianne von Willemer, selbst eine Dichterin. Zwischen beiden entspinnt sich eine Liebesbeziehung, die im Divan, vor allem im Buch Suleika, ihren poetischen Niederschlag findet.
Dichterische Perlen, die mir deiner Leidenschaft gewaltige Brandung warf an des Lebens verödetem Strand aus. Mit spitzen Fingern zierlich gelesen, durchreiht mit juwelenem Goldschmuck, nimm sie an deinen Hals, an deinen Busen, die Regentropfen Alas, greift in bescheidener Muschel.
Doch Goethe muss die Erfahrung machen, dass seine Leserschaft mit dem Divan fremdelt, wenn er hier und da Kostproben aus seiner, wie er es nennt, Versammlung deutscher Gedichte mit stetem Bezug auf den Orient an die Öffentlichkeit bringt.
Es ist ja auch vielleicht interessant, dass das Buch ja wahnsinnig lange liegen geblieben ist, ne? Also erstmal ist er ja zum Verleger hin und der hat dann gesagt, das ist ja schön, aber das versteht ja kein Mensch, ja. Da musst du Erklärung schreiben, nicht? Also so sind ja die Notenabhandlungen entstanden und er erklärt sozusagen dem Publikum, was eigentlich Sache ist mit dieser Dichtung, die so fremd daherkommt. Und mittlerweile ist man ja der Meinung, das ist wirklich eine der stärksten poetischen Hinterlassenschaften von Goethe, dieser Divan, aber damals war das nicht der Fall.
Ich entschließe mich daher zu erläutern, zu erklären, nachzuweisen. Damit aber alles, was der Reisende zurückbringt, den seinigen schneller behage, übernimmt er die Rolle eines Handelsmanns, der seine Waren gefällig auslegt und sie auf mancherlei Weise angenehm zu machen sucht.
Also, dass sich Goethe selbst einerseits als Reisenden und andererseits als Handelsmann bezeichnet, finde ich sehr interessant, weil er damit eigentlich etwas übers Übersetzen oder über die Vermittlung von Literatur sagt, was immer noch aktuell ist. Denn man muss es ja, wie er schreibt, irgendwie schön auslegen, sodass die Leute es auch haben möchten. Und das ist also, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Das heißt, dass das, was tatsächlich fremd ist, auf eine Weise vermittelt wird, die rezipierbar ist. Also die sozusagen nicht das komplett andere ist und den Leser einfach auf einem anderen Ufer allein stehen lässt.
Man stellt sich das mal vor, wie ein Dichter als Brückenbauer die Verbindung aufsucht mit Dichtern anderer Länder, um Missverständnisse abzubauen. Denn wenn ein Wirtschafter reist, trifft einen anderen Wirtschaftler, zum Beispiel im Iran ein Deutscher, sein Kreis, wo er über seine Gespräche reden kann, ist sehr begrenzt. Der Wirtschafter darf einiges überhaupt nicht freigeben. Ich war im Iran gewesen oder ich war in Deutschland gewesen und die Welt sieht so aus. Bei einem Literaten ist das fast unbegrenzt. Er kann überall darüber reden.
8. Februar 1815. Meine Schatzkammer füllt sich täglich mehr mit Reichtümern aus Osten. Überall schöpfe ich frische, östliche Luft.
Dieser Begriff des Handelsmanns hat mich eigentlich auch immer sehr zum Nachdenken angeregt, weil man natürlich auch ein bisschen lächelt, weil das natürlich jetzt plötzlich auch an diese Globalisierung erinnert. Ja, man denkt, man kommt von der Dichtung und ist plötzlich in der Wirtschaft drin oder so. Aber das zeigt eigentlich, wie prophetisch manchmal Goethe auch gedacht hat, nicht? Es geht da nicht nur um Übersetzung, sondern auch, dass die Distanzen kürzer werden, dass überhaupt so etwas wie ein Weltgeist entsteht.
Goethe versuchte, einen geistigen Handel, poetisch, kulturelles Gespräch zu betreiben. Damals war anders, weil keine Reibungspunkte zwischen zwei politischen Welten, Orient und Okzident, es gab. Deswegen Goethe konnte leichter als wir heute seine Wunschvorstellung von Westöstlichkeit entwickeln.
Wollen wir an diesen Produktionen der herrlichsten Geister teilnehmen, so müssen wir uns orientalisieren. Der Orient wird nicht zu uns herüberkommen.
Bei seinen Versuchen, sich zu orientalisieren, steht ihm sein Zwilling und Gewährsmann Hafis weiterhin zur Seite. Und manchmal kommt der Dichter aus dem Westen dem Dichter aus dem Osten besonders nahe.
Insbesondere bin ich immer wieder begeistert von der seligen Sehnsucht, muss ich sagen. Ich finde eigentlich nirgendwo die mystische Ader des Islam, diese heute so verborgene Ader, in deutscher Sprache so prägnant und einfühlsam erfasst wie hier. Und das zeigt auch, wie tief Goethe eigentlich hineingedacht hat in diese Kultur.
Sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet. Das Lebendige will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet.
Das Gedicht mit dem Falter, der verbrennt in der Kerze, das ist, würde ich sagen, eines der Gedichte, die am ehesten tatsächlich an eine orientalische oder islamische Spiritualität heranreichen und das auch genau deswegen so eine Doppeldeutigkeit hat.
In der Liebesnächte Kühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest, überfällt dich fremde Fühlung, wenn die stille Kerze leuchtet.
Es geht ja um eine immerwährende Erneuerung. Man muss sozusagen Dinge lassen können und zerstören können, um wieder neu zu werden. Und das ist tatsächlich ein Gedicht, was sozusagen Hafiz am ehesten verstanden hätte.
Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt. Und zuletzt des Lichts begierig bist du, Schmetterling, verbrannt. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
Safa Shenojak.
Also das hat ihn wirklich angeregt. Das ist jetzt nicht einfach nur so eine Marotte gewesen oder einfach mal aus Langeweile entstanden, sondern das ist eine tiefe Beschäftigung. Und das finde ich heute natürlich auch wieder sehr aktuell, weil wir ja immer diskutieren, was ist unser Verhältnis zum Orient, zum Islam, zu Muslimen und so weiter. Und ich finde, der Goethe hat da auch so einen Schlüssel in der Hand, weil er natürlich auch für die klassische deutsche Kultur, für die Erbschaft, auch der Sprache, doch immer noch eine ganz zentrale Figur ist.
Stefan Weidner.
Goethe war sehr, sehr offen für andere Literaturen. Er hat ja sozusagen von Kindesbeinen an die ganze europäische Literatur rezipiert und hat sozusagen diese Offenheit eigentlich mitgebracht. Und insofern war er ein literarischer Kosmopolit, aber natürlich in diesem europäischen Rahmen, wie er damals die Wissensgrenze auch markierte, die ja die meisten Gebildeten hatten. Also die wenigsten konnten wirklich orientalische Sprachen. In dem Sinne ist Goethe wirklich unter den großen Dichtern Europas im 18. und 19. Jahrhundert eine Ausnahmefigur.
Mahmud Falaki.
Als ich Goethes Divan gelesen habe, war vieles mir bekannt, weil Goethe hat sich informiert über Orient, über Hafiz, über Islam. Trotzdem gibt es hier und da Missverständnisse. Aber trotzdem, Goethe hat daraus etwas, sagen wir, Neues, etwas Produktives geschaffen.
Anne Bohnenkamp.
Ich finde es faszinierend zu sehen, wie dieses goethische Spätwerk an Aktualität in den letzten 30 Jahren eigentlich ständig zugenommen hat. Das ist ein ganz anderes Nachdenken, als das etwa vor 30 Jahren der Fall war, als ich selber den Divan kennenlernte, wo die Faszination nicht zuletzt darin bestand, überhaupt die Welt des Orients und die Welt des Islam kennenzulernen.
5 Jahre ist Goethe dichterisch im Orient unterwegs. 5 Jahre, in denen die 12 Bücher des Divans entstehen, mit teils längeren, mehrstrophigen Gedichten, teils mit Versen von wenigen Zeilen. Darunter Buch des Sängers, Buch Hafiz, Buch der Liebe, Buch des Unmuts, Buch Suleika, Buch des Paradieses. 5 Jahre bis zu dem Moment, wo Goethe in sein Tagebuch schreiben kann:
Den Abschluss des Divans in die Druckerei gegeben.
Es ist sein umfangreichstes poetisches Werk, ist der dichterische Ertrag seiner Überzeugung, dass sich unterschiedliche Welten und Kulturen, Orient und Okzident, trotz allem begegnen und verstehen können. Ali Ghazanfari.
Die Aufgabe von jedem Literaten ist, sich auch mit den gesellschaftlichen Problemen auseinanderzusetzen. Und dazu gehört, dass man versucht, die Menschen zusammenzubringen. Ich bin der Letzte, der sagen würde, im Iran gibt es kein Problem. Aber was soll das, wenn ich das nur einfach erzähle? Die Leute müssen kommen und sehen, das ist keine richtige Welt, was wir zurzeit haben.
Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen.
Das Unterschiedliche ist im Grunde dann gar nicht so wichtig, sondern das Zentrale ist, dass es die Erfahrung des Gemeinsamen gibt, wobei man wiederum dieses Gemeinsame nicht einfach als Abstraktes haben kann, sondern es ist notwendig, zwischen Osten und Westen sich zu bewegen, um in dieser Bewegung die Erfahrung zu machen, dass es das Gemeinsame gibt.
Der Westöstliche Divan markiert für mich als Übersetzer auf jeden Fall einen entscheidenden Eckpunkt in dem übersetzerischen Koordinatensystem oder in dem kulturvermittelnden Koordinatensystem, in dem ich mich bewege. Ja, um zu sagen, was mache ich anders, was will ich anders machen, was könnte ich genauso machen oder was mache ich vielleicht genauso. Da ist Goethe und der Westöstliche Divan wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man geht immer wieder darauf zurück, um ja, im Grunde die eigene Position zu bestimmen.
Ich bin natürlich in anderen Umständen aufgewachsen, aber ich habe das in meinem letzten Buch thematisiert, das Fremde, das in jedem wohnt. Und das ist genau dieses Schwingende, das ja bei Goethe auch so wichtig ist, nicht? Dass man sich eben nicht nur festlegt auf eine Seite und dann das andere verliert, sondern dass man eben tatsächlich hin und her schwingen kann. Und das habe ich versucht, so ein bisschen in Sprache zu fassen.
Sinnig zwischen beiden Welten sich zu wiegen, lasse ich gelten. Also zwischen Ost und Westen sich bewegen, sei zum Besten.
Goethe war so frei, genau das zu tun. Und kaum ist der westöstliche Divan auf dem Markt, schickt er sein Dichterwort erneut auf einen Streifzug in den Orient.
Indessen sammeln sich wieder neue Gedichte zum Divan. Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten, bleibt in euren Hütten, euren Zelten. Und ich reite froh in alle Ferne, über meiner Mütze nur die Sterne.
Das ist damals so gewesen und ist heute noch so. Die Neugier und der Wagemut von Dichtern und auch die Tatsache, dass sie sich bestimmte Freiheiten herausnehmen, kann helfen, Gräben zu überwinden, kann helfen, festzustellen, dass man viel mehr Gemeinsamkeiten hat als in einem festgezurrten System von Regeln, womöglich denkbar wäre.
Ich glaube, dass die Literatur sich natürlich frei machen muss von allen möglichen weltanschaulichen Bindungen, dass sie ja die Grenzen des eigenen Weltbilds oder des Weltbilds der sie umgebenden Kultur und Gesellschaft möglichst weit dehnen oder vielleicht sogar hier und da überschreiten muss, wie es Goethe sicherlich phasenweise in seinem Werk gemacht hat und wie es, glaube ich, auch Hafis gemacht hat.
Damals in Goethes Zeit war nur Dichterworte. Gab es kein Fernsehen, kein Medien, kein Smartphone oder so ähnliches. Immer braucht man Dichterworte, weil das ist große Errungenschaft der Menschheit überhaupt. Aber man muss auch andere Medien verwenden, um solche Verständnisse zwischen Kulturen zu schaffen. Bei mir ist so, als Schriftsteller verwende ich immer dichte Worte, muss ich, also ich lebe damit.
Dichten ist ein Übermut. Niemand schelte mich. Habt getrost ein warmes Blut, froh und frei wie ich.
Wir brauchen natürlich das freie Dichterwort. Wir müssen auch manchmal um dieses Wort kämpfen, wie wir wissen. Denn nicht überall ist ja Freiheit selbstverständlich, auch heute nicht. Und das ist natürlich eine Herausforderung an den Dichter, an den Schriftsteller. Und ich glaube, dass man sich natürlich schon an das Wort halten muss. Wir haben ja sonst nichts, aber immer auch mit einer gewissen Skepsis.
Mönchlein ohne Kapp und Kutt, schwatz nicht auf mich ein. Zwar, du machest mich kaputt, nicht bescheiden, nein. Deiner Phrasen leeres Was treibet mich davon. Abgeschliffen hab ich das an den Sohlen schon.
Und das ist die Aufgabe eines Dichters auch, den Leuten beizubringen, Kritik auszuüben und sagen, lass doch die Leute bitte selbst entscheiden. Das ist das gute Recht der Menschen, über sich zu entscheiden. Man kann das nicht vergessen, was Goethe und Hafis gemacht haben.
Wenn des Dichters Mühle geht, halte sie nicht ein. Denn wer einmal uns versteht, wird uns auch verzeihen.
Zu einem westöstlichen Gedankenaustausch über Goethes westöstlichen Divan hatten sich versammelt Ali Ghazanfari, Schriftsteller, Dichter und Hafis-Übersetzer. Zafer Şenucak, Schriftsteller, Dichter und Essayist. Mahmut Falaki, Schriftsteller und Dichter. Stefan Weidner, Islamwissenschaftler, Autor und Übersetzer. Sowie Anne Bohnenkamp, Literaturwissenschaftlerin und Direktorin des Goethehauses in Frankfurt.
Poetischer Brückenschlag zwischen den Welten. Goethes westöstlicher Divan. Eine Sendung von Astrid Nettling. Es sprachen Julia Brabant und Alexander Ratschun. Regie Stefanie Lasei, Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal.